Krieg ist Vater von allen, König von allen. Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien. Heraklit. Das abgelegte Schwarz. Rittergut Löbnitz, Kurfürstentum Sachsen. Januar 1645, 28. Kriegsjahr. Gustav blies sich in die klammen Hände, um sie ein wenig aufzuwärmen. Die Kälte dieses eisigen Wintertags fuhr ihm direkt in die Knochen. Trotzdem standen vor ihrem Fälscherkarren relativ viele Menschen an, so dass sie vermutlich den ganzen Tag zu tun haben würden. Gustav konnte es den Leuten nicht verübeln. Nur selten kamen schwarze Fälschere, er verbesserte sich selbst, wir sind nur noch einfache Fälschere, in das kleine Gut. Noch immer grämte sich Gustav, dass man ihn und Martin einfach zu Schuldigen gemacht hatte, aber er wusste auch, dass die Schweden nach dem, was in Osnabrück passiert war, keine andere Wahl gehabt hatten. Sein Meister war nach den Lügen seines Gegenspielers Hajo von Dietrichshagen und nach Annikes Verrat zu einer Belastung für die Schweden und ihre Position in den Friedensverhandlungen mit dem Kaiser geworden. »Der Nächste!« erklang Martins gehetzte Stimme. Er behandelte schon den gesamten Vormittag Patienten oder Personen, die sich dafür hielten. Regelmäßig wurden Dorfbewohner vorstellig, die nach diversen Wundermitteln fragten. Ganz oben auf der Liste standen Liebestränke, gefolgt von Verjüngungsmitteln, und danach kam erschreckenderweise schon die Bitte um Gift. Gustav wusste genau, warum das so war. Viele waren nicht in der Lage, einen echten Heiler von einem gewöhnlichen Bader zu unterscheiden. Die meisten Bader schnitten sehr gut Haare, ließen hervorragend zur Ader, zogen leidlich Zähne und behandelten darüber hinaus jede sonstige Krankheit ziemlich schlecht. Um trotzdem einigermaßen über die Runden zu kommen, verhökerten sie diverse Tränklein, die den Menschen alles Mögliche versprachen und bei deren Inhalt man froh sein konnte, wenn man sich nicht den Magen damit verdarb. Gustav führte einen gebeugten Mann, der fast apathisch wirkte, hinter den gelben Wagen. Dort hatten sie mit einigen großen Tüchern und Brettern einen Behandlungsraum eingerichtet. Das bewahrte ein wenig die Privatsphäre, hielt die bittere Kälte aber leider nicht ab. Die große Feuerschale in der Mitte ihres Verschlags, um die sich Gustav schon den ganzen Tag kümmerte, verströmte immerhin so viel Wärme, dass die meisten Patienten bereit waren, sich zumindest ein wenig auszukleiden, wenn das vonnöten war. Gemurmel brandete auf. Die anderen Wartenden blickten wahlweise böse oder ängstlich auf den neuen Patienten der Fälschere. Niemand schien ihm wohlgesinnt zu sein. Gustav verstand nur Fetzen des Gesagten.
»Der Besessene! Wollen wir hier nicht haben! Die Bader sollten sich vor dem in Acht nehmen, wenn er wieder...«
Das Wenige, was er hörte, bereitete ihm gehörige Bauchschmerzen. »Nicht schon wieder.« Dunkle Erinnerungen stiegen in Gustav auf. Die Bilder aus Katelenburg verfolgten ihn immer noch. Das Tribunal, das sein Meister dort im Gasthaus abgehalten hatte, und die Erbarmungslosigkeit, mit der er über den jungen Mann, Benjamin, gerichtet hatte, weil der eine Verbindung mit einem Dämon eingegangen war, waren in sein Gedächtnis eingebrannt. »Das wäre auch mein Schicksal«, fände er das mit mir und Mela heraus. Martin stand mit dem Rücken zu ihnen und wusch sich die Hände in einer großen Schüssel. Der blutige Zahn in einer kleineren daneben ließ nicht viel Interpretationsspielraum zu, welche Behandlung er dem vorherigen Patienten hatte angedeihen lassen. Für Gustav war es immer noch merkwürdig, seinen Meister in normaler, beigefarbener Kleidung zu sehen. Ohne das Schwarz der Fälschere wirkte er irgendwie kleiner. Nur die dunklen Handschuhe, die er jetzt wieder überzog, waren von seiner einstigen Tracht geblieben. Und Martins immenses Wissen um die Heilung des menschlichen Körpers, das nun den Bewohnern von Löbnitz zugute kam. Der Fälscher drehte sich um und schenkte dem gebeugten Mann ein aufmunterndes Lächeln.
»Wie kann ich euch helfen?«
Anders als die meisten Bader fragte er nicht zuerst nach den finanziellen Mitteln der Kranken, sondern stets, was ihnen fehlte. Ob und was sie bezahlen konnten, dafür war Gustav zuständig. Das führte dazu, dass der zwar über einen großen Vorrat an Eiern, Speck, Mohrrüben, Kohlköpfen, altem Brot, bunten Knöpfen und diversem Hausrat verfügen konnte, aber eben nicht über Geld. »Ich glaube«, begann Gustav mit belegter Stimme.
»Dich habe ich nicht gefragt«,
fuhr ihm sein Meister über den Mund und ging näher an den Mann heran, dessen Gesicht hinter einer Wand fettigen braunen Haars verborgen war, weil er beständig auf den Boden blickte.
»Herr«,
sprach er ihn respektvoll an und legte ihm sanft eine Hand auf den Unterarm.
»Wie kann ich euch helfen? Wollt ihr mir vielleicht euren Namen verraten? Ich bin Martin der Fälscher.«
Einen langen Moment sagte der Mann nichts. Gustav war drauf und dran, wieder für ihn zu antworten, da öffnete sich der Mund des Dörflers schließlich doch noch.
»Fred ist mein Name, Meister Fälscher. Einfach nur Fred.«
Er machte eine kurze Pause. Flüsternd sprach er Worte, die Gustav erstarren ließen.
»Ich bin besessen.«
Die Miene des Fälschers blieb freundlich und gelassen.
»Wie kommt ihr darauf?«
Der Mann begann hektisch zu atmen. Seine Augen rollten panisch hin und her, wie bei einem gefangenen Tier.
»Ganz ruhig«,
erklang die sonore Stimme von Gustavs Meister.
»Beschreibt mir einfach, was euch quält.«
Er legte Fred vertraulich eine Hand auf die Schulter und führte ihn zu dem Schemel, auf dem er die Patienten untersuchte.
»Glaubt mir, Herr, ich rede in fremden Zungen.«
Ich hatte also recht mit meinem Verdacht. Gustav wäre am liebsten schreiend auf den Vorplatz hinausgelaufen. Er wollte nie wieder sehen, wie sein Meister jemanden tötete. Martin brummte skeptisch.
»In welcher Sprache?«
Fred blickte das erste Mal direkt in die Augen des Fälschers. Der Wundarzt grinste verschmitzt.
»Nun, ihr habt gesagt, dass ihr in fremden Zungen sprechen könnt. Da bin ich einfach neugierig. Denn sowas ist ja eigentlich ganz praktisch. Mein Lehrling Gustav, der wäre sicher sehr dankbar, wenn er derlei mit Latein bewerkstelligen könnte.«
Er zwinkerte Fred verschwörerisch zu. Der Mann lächelte tatsächlich für einen kurzen Moment. Gustav bewunderte, wie einfühlsam Martin mit Fred umging, auch wenn der Scherz auf seine Kosten gegangen war. Allerdings steckte darin ein wahrer Kern. Wenn er nur an seine lateinische Grammatik dachte, drehte sich ihm schon der Magen um.
»Ich weiß es nicht. Davon haben nur die anderen erzählt, mit denen ich gemeinsam die Felder bestelle. Die verstehen aber auch nur Deutsch. Ich selbst kann mich nie daran erinnern. Es fängt meist mit einem Zittern an, das immer stärker wird. Dann falle ich um und alles wird schwarz. Manchmal ist es schon dunkel, wenn ich wieder erwache, und anschließend habe ich immer einen schrecklichen Muskelkater.«
»Aha«,
kommentierte Martin das neutral.
»Darf ich?«
Er zeigte auf das schmuddelige Wams des Mannes. Der nickte zustimmend und öffnete es. Vorsichtig tastete Martin Freds Oberkörper ab, der von blauen Flecken übersät war. Fred zuckte immer wieder zusammen, wenn der Fälscher eine der dunklen Stellen berührte.
»Passiert euch das oft, Fred, dass ihr so zittern müsst und umfallt?«
»Ja, ein-, zweimal im Monat.«
Der Fälscher nickte verstehend.
»Eins kann ich euch versichern, ihr seid nicht besessen, sondern leider einfach nur krank.«
Gustav musste ein beruhigtes, lautes Ausatmen unterdrücken. Das war gut so, denn im nächsten Moment nahm sein Meister ihn in den Fokus.
»So, mein lieber Gustav, der Mann fällt oft. Er hat blaue Flecken an Rücken und Bauch, vergisst, was ihm zugestoßen ist, und hat anschließend Muskelkater. Für welches Krankheitsbild sind diese Symptome typisch?«
Gustav war die ganze Zeit so von der Idee beseelt gewesen, dass der Mann sich mit einem Dämon verbunden hatte, dass er gar nicht auf das wirkliche Leiden des Patienten geachtet hatte.
»Begann er.
Die linke Augenbraue seines Meisters wanderte streng nach oben. Gustav ging die genannten Symptome im Kopf durch. Was haben Vergesslichkeit, Muskelkater und häufiges Fallen miteinander zu tun? Er spürte Martins ungeduldigen Blick und den ängstlichen Freds auf sich. Jeder stolpert doch einmal und... Das brachte ihn auf die Lösung. »Fallsucht, Meister, ich glaube, er leidet an Fallsucht.« Martin nickte ihm zufrieden zu. »Welche Ursache für die Fallsucht hat der Grieche Hippokrates in seinem Werk über die heilige Krankheit fälschlicherweise angenommen, Gustav?« Mit einer solchen Frage hatte der gerechnet und seinen Kopf bereits nach allem durchforstet, was er über das Leiden wusste. »Dass kalter Schleim in das Blut fließt und es deshalb zum Stehen kommt, Meister.«
»Sehr gut«, brummte der Fälscher zufrieden, der Fred gerade in den Rachen spähte. »Zur Zeit der alten Griechen, und leider noch viel zu lange, versuchte man eure Krankheit nach dem Prinzip contraria contrariis, entgegengesetztes mit entgegengesetztem, zu heilen. Zu eurem Glück leben wir nicht mehr in solch dunklen Epochen. Damit bleiben euch Scheußlichkeiten wie Adalas, Brenneisen oder gar Trepanation erspart.«
Trepanation. Gustav schüttelte sich innerlich. Das Anbohren des Schädels gehörte zu den furchtbarsten Verfahren der Heilkunst und hatte meist nur ein Ergebnis zur Folge, den Tod des Patienten.
»Leider helfen auch das nach dem Markus-Evangelium empfohlene Beten und Fasten wenig. Was machen wir stattdessen, Gustav?«
Gustav war stolz, dass er tatsächlich eine Antwort darauf geben konnte. So langsam lohnte sich das Lesen der alten lateinischen Schinken. »Paracelsus hat dargelegt, dass die Fallsucht eine natürliche Ursache haben muss, weil auch Tiere an ihr leiden, und die können wegen ihrer fehlenden Seele gar nicht von irgendetwas besessen sein.« Martin zog erfreut die Mundwinkel ein wenig nach oben. Nicht zu weit. Gustavs Meister war der Ansicht, dass zu viel Lob einen Lehrling nur verdarb. Zumindest glaubte Gustav das. Fred schien dieser Logik etwas abgewinnen zu können.
»Tiere haben es also auch«,
murmelte er vor sich hin.
»Heilen können wir diese Krankheit leider nicht, aber ihre Symptome durch einen Sud aus Baldrianwurzeln abmildern.«
Das Gesicht ihres Patienten spiegelte eine Mischung aus Freude und Enttäuschung wider. Martin hantierte schon an einem der vielen Kästchen in seinem Wagen herum und kam mit einem getrockneten Büschel der Heilpflanze in den davor aufgebauten Verschlag zurück.
»Kocht einige Stängel davon auf, trinkt jeden Tag einen Becher und die Fallsucht wird weniger werden.«
Mit zitternden Händen nahm Fred die Medizin.
»Wisst ihr, wo ihr Baldrian hier in der Gegend findet, wenn dieser Vorrat zu Ende geht?«
Fred nickte, ließ den Blick aber nicht von der Pflanze ab. Seine Hände umklammerten sie regelrecht.
»Gut, darüber hinaus müsst ihr ab jetzt immer ein stabiles Stück Holz bei euch tragen. Schiebt es euch zwischen die Zähne, wenn das Zittern beginnt. Es besteht die Gefahr, dass ihr euch bei einem der Anfälle die Zunge abbeißt. Sagt außerdem euren Freunden und Bekannten, dass sie nicht versuchen sollen, eure Arme und Beine während des Zuckens zu bewegen, sie könnten sie brechen. Stattdessen müssen sie dafür sorgen, dass ihr euch nirgendwo den Kopf anhaut und es gerade bei diesem Wetter warm habt.«
Fred kam gar nicht mehr aus dem Nicken heraus.
»Ich werde mit dem Verwalter reden und ihm alles erklären, wenn euch das recht ist, damit niemand mehr dummes Zeug über Fred, den Feldarbeiter, erzählt.«
Jetzt brachte der Mann ein richtiges Lächeln zustande.
»Wie kann ich euch nur danken, Herr? Das ist mehr, als ich verdient habe.«
Martin schaute ihn gütig an.
»Nein, das ist das Mindeste, was jemand verdient, der mit dieser Krankheit geschlagen ist.«
»Danke, Herr. Ich danke Gott im Himmel, dass er mir einen Engel in Menschengestalt gesendet hat. Ich werde für euch und euren schlauen Lehrling beten. Ich habe...«